Ja, ich freue mich, hier mal wieder predigen zu können, zu dürfen. Predigen ist ja immer so beide Seiten. Auf der einen Seite glaube ich, dass Predigen natürlich wirklich was bewirkt, dass es Veränderungen bewirkt, dass was passiert. Und das meine ich auch nicht nur so theoretisch. Auf der anderen Seite hängt es aber auch davon ab, wie der Zuhörer reagiert. Ja, ich habe den Eindruck, wenn ich so an manche Predigten denke, die ich selber gehört habe oder an viele andere auch, da habe ich so gedacht, Mensch, viele hören sich das an oder gehen einfach zur Predigt, weil es vielleicht traditionell so ist, weil sie es jeden Sonntag machen, oder gehen zur Predigt, weil sie einfach mal inspiriert werden möchten, mal wieder was hören möchten. Aber ich weiß nicht, wie so der Wunsch da ist, oft wirklich Veränderung auch zu erleben, was Neues zu erleben, mit Gott Schritte zu gehen. Und ich bin froh, ja, deswegen, wenn Gott dann auch Predigten bestätigt oder wenn ich merke, da passiert auch was. Leute gehen auf Gottes Wort ein. Ich hatte jetzt meine erste Predigt gehalten in der Gemeinde in Detmold. Und dann ging es um das Thema Gebet. Und da fand ich es einfach, hat mich gefreut. Kam nach der Predigt ein Mann auch auf mich zu, ein Jüngerer, und sagte, ja, was machen wir jetzt damit? Beten, klar, ist richtig, aber soll man nicht zusammen beten? Wie machst du das? Und wir haben gesagt, wir wollen intensiv beten, ich kenne das ja auch, und haben uns geeinigt, dass uns einmal die Woche mit noch ein, zwei anderen zu Gebetsabenden, Gebetsnächten treffen. Das war am Anfang jetzt nicht ganz so regelmäßig, weil er noch jetzt geheiratet hat und aus Österreich eigentlich kommt, da war noch manches zu regeln. Aber so seit Anfang des Jahres haben wir damit begonnen. Und ich habe auch so Jesus gebeten, ja, wenn da einer gehorsam ist oder wenn wir so beten jetzt zusammen, ist ja auch viel Zeit, Gebet kann man auch nicht machen, bestätige doch, dass das richtig ist. Und wir hatten gleich am ersten Abend als Gebetsanliegen, hat er erzählt von seiner Firma, beziehungsweise von der seiner Eltern. Und die waren so anderthalb Jahre, hatten diese Firma gegründet, sind auch Christen, wollten damit auch mit dem Geld, was sie vielleicht verdienen, unterstützen auch andere Christen. Und hatten aber bisher, hatte das nicht geklappt, diese anderthalb Jahre. Sie hatten im sechsstelligen Bereich dann schon Schulden und und nachher wurde das, hat es noch ein bisschen deutlicher gesagt, da war es auch dramatisch, dass die Mutter doch sagte, sie will jetzt auch nicht in den Monat jetzt reinkommen, wo sie dann auch die Gehälter nicht auszahlen kann. Das wollte sie einfach auch von ihrem Gewissen her nicht. Und wir haben so wirklich im Glauben dafür gebetet und hatten auch den Eindruck, dass Gott doch das segnen kann, ohne da jetzt Gott was vorzuschreiben. War so praktisch danach direkt, weiß ich jetzt nicht, einen Tag später will ich nicht sagen, aber kamen dann Aufträge im Volumen von 250.000 Euro rein. Und das Besondere war noch dabei, dass die EU-Fördermittel, also kamen zwei, die das wirtschaftlich und auch fachlich geprüft haben, weil es geht auch so ein bisschen wissenschaftliche Dinge, und die besagten auch die Eltern dann, das war so gesegnet, die kamen von außerhalb, haben das so positiv bewertet, sodass sie jetzt auch kontinuierlich mit EU-Aufträgen unterstützt werden, und das Ganze hat sich also innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Tagen praktisch komplett gewandelt. Es hat mir gezeigt, wenn Leute gehorsam sind, auf eine Predigt reagieren, kann was passieren. Oft passiert das nicht so. Es bleibt so, wie es ist. Das wäre schade. Aber ich sag mal, so eine Predigt, 250.000 Euro, finde ich, ist ein ganz guter Stundenlohn. Also, wenn das so weitergeht, predige ich gerne. Ja, zum Thema von heute. Also, ich habe, glaube ich, nur eine halbe Stunde gepredigt. Also, ja. Gut, zum Thema von heute. Habe ich einen Text mir ausgesucht aus Apostelgeschichte 20, 17 bis 38. Ich kann es ja auch sehen, genau. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ich glaube, das ist ja freie Bibelübersetzung, also ist ein bisschen anders von der Wortwahl her, aber geht natürlich um das Gleiche. Und ich habe es mal überschrieben, so ein bisschen eine verspätete Abschiedspredigt. Ihr musstet ja jetzt Gerd verabschieden und es sind einfach auch Änderungen hier. Und Paulus und die Epheser waren in so einer ähnlichen Situation. Paulus hatte 3 Jahre in Ephesus von der Vorgeschichte her gearbeitet, dort ganz viel bewirkt, aber irgendwann war die Zeit auch zu Ende. Und das ist auch normal so im Reich Gottes. Das gehört zum Leben, zum Reich Gottes, zur Gemeindearbeit dazu, dass Dinge sich ändern, Menschen gehen, andere kommen. Aber Gott ist nicht weg, der Heilige Geist ist nicht weg. Und Paulus war das aber scheinbar so ein ganz wichtiges Anliegen, jetzt nochmal dieser Gemeinde nochmal so ganz konzentriert das mitzugeben, was ihm wichtig geworden ist. Und da insbesondere den Ältesten, er hatte wahrscheinlich selber keine Zeit, jetzt nochmal zu der Gemeinde zu fahren, hat aber die Ältesten rübergebeten, nachdem er eigentlich schon weg war, aber noch in der Nähe, und einige Monate später, nachdem er wusste, es geht jetzt nach Jerusalem, ich komme hier nicht mehr wieder hin, will ich denen noch was mitgeben. Ja, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente, mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Ja, kurz gesagt schon, das ist diese Abschiedssituation. Paulus hatte hier 3 Jahre gedient, in 3 Jahren eine Gemeinde aufgebaut und wollte jetzt den Ältesten nochmal etwas mitteilen, was ihm ganz wichtig war. Und er hat das praktisch hier in 20 Versen konzentriert, praktisch kann man sagen, zusammengefasst. Und damit kann man auch davon ausgehen, das sind jetzt Dinge, wo jeder einzelne Satz praktisch oder fast jedes Wort zählt und wo Paulus sich jetzt auch nicht damit aufgehalten hat, alles Mögliche zu labern und zu erzählen, sondern wirklich das, was ihm auf dem Herzen lag, was er nochmal ihnen so richtig mitgeben wollte. Und ich möchte eigentlich so als Vorbemerkung sagen, dass mir vielleicht so 4 Dinge aufgefallen sind, die über dem Ganzen stehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, oder das Erste, wo ich denke, das wird deutlich: Paulus hatte hier eine ganz große Liebe, nämlich die Liebe Gottes zu dieser Gemeinde. Er hat nicht einfach gesagt, ja, jetzt ist meine Zeit da vorbei, jetzt ziehe ich weiter oder ich muss mich zu meine eigenen Probleme kümmern, sondern er hatte die Gemeinde auf dem Herzen und wollte ihnen noch was mitgeben, weil seine Liebe zu dieser Gemeinde stark war. Er wollte sie nicht dem Schicksal überlassen, er wollte sie ermutigen. Der zweite Punkt aber auch: Paulus hatte kein weinerliches Mitleid. Kein falsches Mitleid. Er hat nicht gesagt, ihr Ärmsten, wie soll das werden? Wie könnt ihr das bloß schaffen? Ihr habt keinen Pastor mehr. Nein, er erwartet, dass eine Gemeinde, die 3 Jahre aufgebaut wurde, die war ja jetzt nicht 120 Jahre alt oder irgendwas, 3 Jahre, dass das reicht. Dass die Gemeinde fit genug ist, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes weiterzugehen und das fortzuführen, was Paulus begonnen hat. Also, er hat auch kein Mitleid, weinerliches ist Mitleid. Er hat natürlich Mitleid, dass er da nicht mehr bei ist, das denke ich schon, aber jetzt nicht, dass er sagt, es geht jetzt alles den Bach runter, sondern er erwartet, dass es so weitergeht wie vorher. Er betont Ältestenschaft und Leiterschaft. Paulus holt die Ältesten, die Leiter heran und will ihnen das ganz besonders mitteilen. Vielleicht aus Zeitmangel, das war einfach vielleicht nicht möglich, dass er nochmal zur Gemeinde als Ganzes gefahren ist. Aber er hat sich mit den Ältesten nochmal auseinandergesetzt, ist mit ihnen besprochen. Und da wird wieder deutlich ein großes Prinzip in der Bibel, dass Leiter, Älteste, Gemeindeleiter ein sehr hohes Gewicht haben. Sie sind eben Vorbilder, sie sollen das umsetzen, was Gott sich vorstellt für seine Gemeinde. Sie können prägen, sie können das Volk Gottes vorwärts bringen, auf sie kommt's an. Und das will Paulus ihnen nochmal vermitteln. Und das sehen wir eigentlich durch die ganze Bibel durch, aber auch gerade im Neuen Testament. Im zweiten Timotheusbrief zum Beispiel, hinter diesen jungen Leiter Timotheus, der ja schon für viele Gemeinden oder für Gemeinden zuständig sein soll, sagt ihm das richtig eindringlich, regelrecht, ich beschwöre dich, also nicht versuch das mal so ein bisschen, sondern ich beschwöre dich, predige das Wort, sei dir deiner Sache sicher, lass dich nicht abbringen, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und so ähnlich sagt er, denke ich, das den Ältesten, den Leitern hier auch. Und er macht ihnen auch deutlich, ihr seid wirklich Leiter. Ihr seid nicht Moderatoren oder Leute, die ein bisschen interpretieren oder die Gemeinde begleiten oder alle nur nett begrüßen, sondern ihr sollt die Gemeinde leiten, sie auf den Weg bringen und dort auch weiterführen, der vorgegeben ist vom Wort Gottes her. Und Paulus macht ihnen das so richtig deutlich, weil er weiß, dass von der Leiterschaft, von der Ältestenschaft so viel abhängt. Und das Vierte, das ist mir aufgefallen, das fand ich dann schon schon sehr deutlich. Ich denke, da kann Paulus auch keiner so schnell was nachmachen, dass Paulus so sagen kann, guckt euch meinen Lebensstil an, guckt euch die drei Jahre, die ich bei euch war, an, wie ich da vorbildlich und das Evangelium bei euch in eurer Mitte gelebt habe, so dass ihr es anschauen konntet. Und Paulus, denke ich, macht da deutlich, wie wichtig das Vorbild ist. Natürlich sollen wir das Wort Gottes predigen, natürlich ist es richtig, auch wenn es nicht gelebt wird, ja. Aber das Vorbild unterstützt das natürlich, unterstreicht das. Und Paulus konnte den ganz anschaulich an seinem Leben in allen Punkten zeigen, ich habe es ausgelebt. Der hat sicherlich auch seine Fehler gehabt und seine Schwächen und war in vielen Versuchungen und Schwierigkeiten. Das sagt er ja auch so ein bisschen in den Sätzen mit drin. Aber er sagt, da ist vorbildliches Christsein gelebt worden. Und er erwartet, dass die Epheser das weiterführen. Ja, ich habe mir jetzt noch was auf, oder das sind vielleicht so Vorbemerkungen. Und dann habe ich gedacht, wie Paulus vielleicht so, auch so den Ältesten zeigt, wie Christsein auch in seinen unterschiedlichen Darstellungen zum Ausdruck kommen kann. Das vielleicht nochmal so als Überschrift. Und zwar in der Medizin kennen wir das auch natürlich, dass wir immer wieder das Problem haben, natürlich, dass ein Mensch ist keine Maschine. Ein Auto kann man sagen, das hat 50 PS, 60 PS, 70 PS, das kann man gut definieren. Ein Mensch natürlich nicht. Trotzdem können wir in der Medizin natürlich nicht einfach so nach Gefühl und Wellenschlag so Pi mal Daumen handeln, sondern müssen natürlich schon gucken, wie kriegen wir objektive Parameter. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, gut, der Patient hat Krebs, irgendwie, sondern wir versuchen natürlich einzuteilen, wie gutartig oder wie bösartig das ist, also schon ein Stück zu skalieren. Also zum Beispiel gibt es Hirntumoren, Grad 1 bis 4 und so weiter. Oder Funktionseinschränkungen. Man kann sich vorstellen, wenn Dinge noch diffuser sind, zum Beispiel Schmerzen, wie kann man das objektivieren? Wie können wir da Aussagen werten? Und so weiter. Und ich habe gedacht, manchmal geht es uns auch als Christen so ähnlich. Wir sind alle irgendwie Christen, alle meinen es gut, alle haben ein bisschen Schwierigkeiten, alle sündigen, allen geht es mal am Tag besser. Und möchten es vielleicht auch gar nicht, dass wir eingeteilt werden, dass man uns so ein Stück skaliert, was natürlich nicht alles widerspiegelt unseres Christseins. Und trotzdem denke ich, dass Paulus hier auch Unterschiede macht und so ein Stück zeigt, wie er einen Christen erwartet. Und ich habe gedacht, ich mache aus dem Vers 18b und 19 einfach mal so eine Skala von plus 1 bis 4, bis plus 4. Also keiner ist 0 und keiner schon gar nicht minus, aber wir fangen bei plus 1 an. Und der Vers ist mir einfach so ein Stück aufgefallen. Da sagt Paulus in Vers 18, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren. Und mir ist so aufgefallen, dieses Wort ganz. Paulus sagt, ich bin die ganze Zeit, wo ich bei euch war, oder die ganze Zeit, als ich in Ephesus war, war ich bei euch. Ich war kein halber Christ in der Zeit, oder ich habe nicht langsam angefangen, mir das 2 Jahre überlegt und dann war ich dabei, dann hat mir ein paar Sachen nicht gefallen, dann war ich ein halbes Jahr weg und so weiter. Und er hat gesagt, ich war die ganze Zeit dabei. Das ist sicherlich quantitativ gemeint, vom ersten Tag bis zum letzten, aber auch qualitativ. Und ich habe so gedacht, viele Christen, die würde ich mal so als plus eins bezeichnen, die sind halb dabei. Die kommen mal, aber man kann sich nicht so richtig auf sie verlassen, die haben heute keine Lust und kommen dann morgens nicht aus dem Bett, wenn es zum Gottesdienst geht. Nächstes Mal schaffen sie es dann. Sie wollen mitarbeiten, können sich das aber nicht so richtig vorstellen. Wenn auch nur zu ihren Bedingungen, vielleicht mal irgendwann, mal gucken. Sie gucken sich in anderen Gemeinden um, denken, ja, da gibt's vielleicht mehr, dann merken sie, Mensch, der Lobpreis in der Gemeinde XY ist besser, dann gehe ich doch lieber dahin und so weiter. Sind sie immer so halb dabei, mal ein bisschen mehr, dann denkt man, Mensch, jetzt kommen sie in Gang, dann sind sie wieder weg. Man kann sich nicht so richtig auf sie verlassen. Würde ich sagen, bezeichnen wir als plus eins. Halber Christ, halbes Gemeindemitglied, gehört so irgendwie vielleicht so zum Freundeskreis. Wenn es gut läuft, ist man gerne dabei. Wenn es nicht so gut läuft, dann distanziert man sich auch schon mal so ein bisschen. Plus eins. Plus zwei wäre für mich hier so der Christ, der ganz dabei ist. So wie Paulus sagt, ich bin die ganze Zeit bei euch gewesen, vom ersten Tag an. Und ich denke, da können sich auch eine ganze Menge Christen identifizieren. Man ist ganz dabei, man kommt regelmäßig, man ist verlässlich, man ist da, man arbeitet vielleicht auch in gewissem Umfang mit, aber man ist schon so immer da, sodass die anderen einfach wissen, das ist jemand, auf den ich mich verlassen kann. Vom Sein her, der kommt. Das wäre so für mich plus zwei. Aber wir wissen auch, man kann da sein, auch regelmäßig, auch zuverlässig, jeden Sonntag den Platz einnehmen, vielleicht sogar den gleichen, vielleicht auch darauf achten, dass man auf dem gleichen Platz sitzt. Aber man kann auch eine ganze Menge Aktivitäten so ausführen, die in der Gemeinde getan werden. Aber ich glaube, Paulus definiert das jetzt nochmal eine Qualitätsstufe höher. Und das wäre für mich plus drei. Er sagte, ich bin die ganze Zeit bei euch gewesen. Aber er hätte ja auch sagen können, ich bin die ganze Zeit da gewesen. Das war super, das Kaffee trinken mit euch. Und wir haben so schöne Wanderungen gemacht oder was auch immer. Jetzt sagt er aber, und dem Herrn diente. Das ist schon der dritte Punkt. Das würde ich sagen, ist so plus drei. Die ganze Zeit dem Herrn dienend. Und da bringt Paulus nochmal eine neue Qualität rein, die wir auch immer wieder bei uns hinterfragen müssen. Du kannst traditionell vielleicht dabei sein, plus zwei, aber es geht doch darum, dass du wirklich Gott dienst. Und auch in der Gemeinde kann man viele Aktivitäten, alles Mögliche machen, aber dienst du dann wirklich schon Gott? Und da müssen wir uns immer wieder hinterfragen, welche Prioritäten haben wir und dienen wir wirklich mit dem, was wir tun, auch in der Gemeinde, wirklich Gott? Ist Gott im Mittelpunkt? Plus vier geht Paulus noch einen Schritt weiter und da kommen wir vielleicht oft nicht mit. Da sagt er, mit aller und dem Herrn diente, mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Ich würde sagen, plus vier wäre jetzt Gott dienen. Da sagt vielleicht manchmal, ja, das möchte ich gerne. Aber Paulus sagt, ich habe Gott auch gedient in Schwierigkeiten. Ich hatte richtig Probleme, die hier in diesem Fall vielleicht mehr äußere. Die Juden haben ihm nachgestellt. Er sagte, wenn es regnet, da war ich trotzdem da. Ja? Wenn der Schirm nicht aufgespannt war, ich war zu jeder Zeit da, habe mitgearbeitet, auch in Schwierigkeiten, in Problemen. Das wird heute manchmal in Wohlstands- und Wellness-evangelikalen Gemeinden manchmal gar nicht so gerne gepredigt. Wird gesagt, es muss nur, wenn es Spaß macht und irgendwie gut läuft, dann sind wir dabei. Aber was ist, wenn Schwierigkeiten sind? Plus vier, Paulus sagt, auch in Nachstellungen, auch in Schwierigkeiten war ich da. Ich kann mich so an eine Situation erinnern bei der Bundeswehr, also die deutsche Bundeswehr, die Armee, wo ich Ende der 80er Jahre war, die Grundausbildung und es hat geregnet. Der Unteroffizier brüllte lauter antreten, wie das so ist. Und wir guckten raus und dachten, ach du liebe Zeit, bei so einem Wetter sollen wir draußen antreten. Sollen wir das wirklich machen? Haben uns da so ein bisschen verkrochen und dann so ein bisschen abgewartet. Vielleicht hört es gleich auf und dann sind wir so ganz langsam runtermarschiert. Im Endeffekt war das schon langsam das Stadium, so Ende der Grundausbildung, wie so eine Militärklamotte. Also wir haben die nicht mehr so ganz ernst genommen und haben auch gedacht, so wichtig sind wir vielleicht gar nicht. Aber das war natürlich ein groteskes Bild. So die deutsche Armee überlegt sich, es regnet draußen, wir bleiben aber in der Kaserne. Und dann sind wir da natürlich irgendwann rausgeschlichen. Der Unteroffizier brüllte uns, wenn es hier SCH regnet, ihr habt hier draußen zu erscheinen. Und wir sagten ja oder dachten gut, gut. Aber das ist natürlich etwas, was in der Armee gar nicht vorstellbar ist. Ne? Dass, wenn es regnet, treten wir nicht an, kommen wir nicht. Und so denke ich manchmal, sind die Gemeinden auch drauf. Wir kommen nur, wenn die Sonne scheint, wenn alles schön ist, wenn der Picknicktisch gedeckt ist. Paulus war dann anderes Kaliber. Er, denke ich, war plus vier und hat gesagt, auch in Schwierigkeiten, auch in Verfolgungssituationen ist er dabei, steht er zu der Sache. Und ich glaube, da muss man auch Demut haben. Deshalb führt er das, glaube ich, hier am Anfang auf, dass er diese Charaktereigenschaft hatte. Er hat nicht er hat den Stolz abgegeben, sagt, nein, ich darf nicht zu kurz kommen, mein Leben ist auch wichtig und so weiter. So, er hat gesagt, ich will in dieser Demut leben und sagen, mein Leben Das ist gar nicht so entscheidend oder gar nicht so im Vordergrund stehend, sondern ich will wirklich dabei sein. Plus vier, also der in Schwierigkeiten gestellte Christ und Mitarbeiter im Reich Gottes. Da sind wir alle sicherlich noch von entfernt oder müssen da an der Stelle lernen. Aber diese höchste, hohe Stufe zu erreichen, das denke ich, sollte Ziel sein. Und davon hängt die Qualität der Gemeinde ab, wie jeder Einzelne in der Schiene drauf ist. Und solche Menschen sind dann Lastenträger. Das sind Säulen in der Gemeinde, die bieten Orientierung und Ausstrahlung wie Leuchttürme. Und das erwartet Paulus aber von den Ephesern. Er sagt dieses Vorbild ja nicht, ich habe euch das vorgelebt und jetzt macht, was ihr wollt, sondern er sagt das natürlich, um ihnen aufzuzeigen, ihr sollt es nachmachen. Also von einer gesunden Gemeinde erwartet er, dass jeder Einzelne so weit wie möglich sich, denke ich schon, diesem Plus 4 annähert. Paulus nennt dann ein paar Punkte, wo ich denke, das gehört zu einer Gemeinde dazu. Das muss eine Gemeinde leben, damit sie stark und kräftig und gesund ist und den Auftrag Gottes erfüllt. Ich will mal einige nennen, die ich hier aus dem Text herausgenommen habe. Als erstes wird eigentlich genannt Evangelisation. Ich glaube, dass eine gesunde Haltung und Einstellung ist, dass Evangelisation ganz vorne steht, eine hohe Priorität hat, egal wie sonst die Gemeinde läuft. Und es ist auch ein Zugpferd, glaube ich, für viele gute Entwicklungen. Ich glaube, deshalb steht es am Anfang auch von vielen Punkten oder von mehreren Punkten. Und es geht ja nicht nur, oder man wird erleben, dass Evangelisation nicht nur zu Bekehrungen in Anführungsstrichen führt, sondern die Gemeinde selber auch vorwärts bringt. Eine Gemeinde selber, die evangelistisch ausgerichtet ist und da einen Schwerpunkt setzt und das als Priorität sieht, die wird selber am meisten gesegnet sein. Ich glaube, dass viele andere Aspekte man gar nicht so ausleben kann oder man irgendwann eben in der Innerlichkeit versinkt und in der Innenschau, aber nicht wirklich vorwärts kommt als Gemeinde. Und Paulus sagt, Evangelisation ist ganz wichtig, auch wieder in vielerlei Dingen. Er sagte, in der ganzen Bandbreite, in den Häusern, also dort, wo die Leute wirklich leben. Was er sagt übrigens nicht ist, ich habe evangelisiert, sagt er, in den Häusern und öffentlich, nicht in der Gemeinde, ne, weil da die Leute natürlich nicht in erster Linie hinkommen, die man evangelisieren will, sondern natürlich da, wo die Gemeinde hin soll. Also dieser G-Charakter. Natürlich wird er dann auch, werden auch Leute in die Gemeinde dann gekommen sein. Er hat ja auch in den Synagogen gepredigt. Aber er sagt, ich bin in die Häuser gegangen, da wo die Menschen leben, da wo sie wohnen, privat, aber auch in die Öffentlichkeit. Da tun wir uns als Freikirchen vielleicht schwer. Ich denke, sowas wie Pro Christ war jetzt in Bielefeld, das hat schon Öffentlichkeitscharakter, aber ich glaube, da ist noch mehr mit gemeint. Ich glaube, dass Paulus wirklich wollte, dass das Evangelium in der Gesellschaft verankert ist und sein und den Beitrag dort leistet und einen Stellenwert dort hat. Dass es nicht einfach so an den Rand gedrängt wird, so in Subjektive, ja, da sind ein paar, die leben so ihre Frömmigkeit, das ist ganz nett. Aber das reicht Paulus nicht. Er sagt, es muss in die Öffentlichkeit reingehen. Er sagt doch, es müssen alle erreicht werden, Juden und Griechen. Beide Gruppen will er erreichen, zeigt aber auch, das denke ich ist auch wichtig, wir sollen natürlich auch zielgruppenorientiert arbeiten. Ein Jude ist sicherlich anders anzusprechen gewesen als ein Grieche, aber alle zusammen sollen Gemeinde bilden. Junge müssen vielleicht anders angesprochen werden von der Sprache, von der Musik her, wie auch immer, als jemand, als im Altersheim. Ja? Aber das Evangelium ist das Gleiche, das sagt Paulus hier auch. Die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Jesus Christus, dass er den bezeugt hat. Das Thema von der Bibel her ist immer das Gleiche und es müssen auch beide zusammenkommen. Also Paulus sagt auch nicht, ich baue jetzt eine Gemeinde für die Juden und für die Griechen, hätte er ja auch sagen können. Das wäre viel einfacher gewesen, weil die Juden und Griechen waren sich spinnefeind. Die Juden mochten die Römer, klar, die haben sie verfolgt und so weiter, aber mehr eigentlich als die Griechen. Die Griechen lebten alles, was den Juden nicht passte. Die Griechen waren säkular, hatten, wenn, viele Götter, wo sie sich dann so aussuchten, wen sie brauchten, hatten Philosophie, hatten Kultur, Sport, all diese Dinge, wo die Juden sagten, das passt uns nicht. Hatten keine Moral, die Griechen, oder keine Moral zumindest in den Augen der Juden, hatten so einen hedonistischen Lebensstil, also nur nach dem Lustprinzip gelebt, das passte den frommen Juden überhaupt nicht. Ja, das waren also für die ganz, ganz schwierige Menschen. Und Paulus sagt, beide muss ich erreichen, beide Gruppen, so spinnefeind und so konträr sie auch immer sind. Und beide gehören aber in eine Gemeinde. Also er hat nicht gesagt, wir machen es lieber doch, dass wir zwei Gemeinden lieber gründen, damit man sich da nicht ständig Ärger ist. Sondern er wollte eine Gemeinde haben. Ja, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, der, ich denke, den Paulus nochmal verdeutlicht, und das hängt sicherlich auch mit Evangelisation und diesem Auftrag zusammen, dass Paulus als Zweites sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende, Vers 24, und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also auch hier verachtet Paulus hier seinen Leib, hat er so eine Art harte Askese. An manchen Stellen wehrt sich ja Paulus sogar gegen diese Askese und Verachtung des Körpers, wenn der zur Schau gestellt wird im Sinne von Leistung und Frömmigkeit. Also zum Beispiel im Korinther- oder Kolosserbrief haben wir es ja, wo Paulus sagt, der Leib ist auch ganz wichtig. Oder wo Leute einfach sagen, wir müssen richtig asketisch sein, alles von uns weisen. Und wo er sagt, das ist eigentlich ein Stück Stolz und Angeberei. Das wirkt zwar sehr fromm, aber das ist keine echte Herzensfrömmigkeit. Das ist äußerer Schein, äußere Frömmigkeit, die beeindrucken soll. Paulus will aber sagen, ich habe das Ziel vor Augen. Ich lebe auch für das Evangelium, setze mich dafür ein und davon lasse ich mich nicht abbringen. Auch nicht von Schwierigkeiten. Da setzt er so ein Stück sein Aber dagegen. Er sagt ja, ich weiß, dass ich nach Jerusalem muss und dass ich überall Schwierigkeiten bekommen werde, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert und setze meinen Lauf fort. Und ich glaube, das brauchen wir auch heute, diese Radikalität, dieser Hingabe, dieses Aber, diesen Weg Gottes gehen, auch wenn das durch Schwierigkeiten und Probleme gehen kann. Und sicherlich auch im Kontext von Evangelisation, aber gerade wenn wir dieses Ziel haben, Menschen zu erreichen, den Auftrag Gottes an der Stelle fortzuführen, dann ist auch Hingabe eine logische Konsequenz. Jesus selber hat sie ja gehabt. Ein weiterer Punkt ist, ein bisschen habe ich es am Anfang schon gesagt, ich will es aber nochmal hier deutlich machen, er mahnt starke Leiterschaft an. Vers 28 sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also, er mahnt hier die Leiter an, dass sie auf sich selbst natürlich erst achten, aber dann auch auf die Gemeinde. Und er sagt ihnen, es reicht nicht, dass ihr Moderatoren seid, dass ihr Beobachter seid, sondern ihr seid wirklich Aufseher, ihr seid Leute, die für die Gemeinde Verantwortung haben, die die anderen ermutigen sollen. Und nehmt diese Aufgabe wahr, seid nicht passiv, lauft den Entwicklungen nicht hinterher, sondern packt an und nehmt eure Verantwortung wahr. Verheizt euch nicht in Nebensächlichkeiten, sondern führt und leitet die Gemeinde. Paulus beschwört hier die Ältesten, kann man schon fast regelrecht sagen, und sagt ihnen, Mensch, ihr seid auch ganz wertvoll, ihr seid vom Heiligen Geist eingesetzt, ihr seid nicht einfach nur gewählt, das ist hier sicherlich auch nicht der Fall, das ist nicht einfach über Basisdemokratie gelaufen, sondern er sagt, ihr seid vom Heiligen Geist eingesetzt, was für eine Ermutigung, ihr seid nicht einfach aus euch selbst das geworden, sondern der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Und er macht auch deutlich, für wen sie sich einsetzen sollen, nämlich für die Gemeinde. Und er macht es hier nochmal deutlich, die Gemeinde ist so wichtig für Gott, dass er das Blut seines eigenen Sohnes vergossen hat, damit Gemeinde entsteht. Damit ist sie automatisch nicht vergleichbar mit einem Verein oder einer sonstigen Institution, die wir kennen, sondern er sagt, die Gemeinde hat solch einen hohen Wert für Gott, dass er seinen eigenen Sohn dafür geopfert hat. Und ich habe mich gefragt und habe gesagt, das ist eigentlich, kann ich mir keine Situation vorstellen, wo ich mein Kind opfern würde. Ich mein Kind abgeben würde oder wie auch immer. Und Gott hat es aber getan. Das heißt doch, er hat gesehen, die Gemeinde ist ein solch unglaublich großer, hoher, riesiger Wert, dass ich dafür bereit bin, sogar meinen eigenen Sohn abzugeben. Also nicht nur, weil sie hätte ja auch Geld geben können oder ein paar Engel schicken können oder irgendwas. Vielleicht, wenn das möglich gewesen wäre, aber er hat seinen eigenen Sohn gesandt, also das Liebste, was er hatte, und ist denen, mehr kann man nicht geben, als jemand sozusagen in den Tod zu geben, das Blut vergießen zu lassen. Und Gott hat es getan. Und damit will Paulus nochmal sagen, die Gemeinde ist so wertvoll, hat solch einen hohen Wert in Gottes Augen, selbst wenn ihr das manchmal vielleicht nicht erkennt, aber in Gottes Augen ist es so, dass die Gemeinde andersrum aber auch jetzt nicht einfach nur Schwierigkeiten erleiden soll oder irgendwie Schiffbruch erleidet, sondern die Gemeinde muss, sag ich mal, ein bisschen pointiert durchkommen, muss vorwärts kommen, muss durchhalten. Und das will er ihnen mitgeben. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, den möchte ich auch betonen. Er sagt, den möchte ich mal mit Wachsamkeit überschreiben. Das ist sicherlich auf die Ältesten bezogen, aber auf die ganze Gemeinde. Sicherlich auch ein wichtiges Wort von heute. Für heute, ich weiß, Vers 29 und 30, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht. Also, gibt Wölfe, über die wir uns freuen, das ist keine Frage. Und es gibt auch, ich weiß, ihr kennt ja wahrscheinlich auch, in Brandenburg gibt es jetzt so ein Wolfsrudel, was da wieder so lebt. Und eigentlich freut man sich, dass so Natur nicht immer nur zurückgedrängt wird, sondern wieder auch erobert, es wird geschützt und so weiter. In der Bibel ist natürlich klar, der Begriff Wolf oder Wölfe ist natürlich rein negativ gemeint. Ja, so auch hier. Und ich finde das in der Bibel schon auch faszinierend und ehrlich, auch wenn wir das manchmal nicht so hören, sondern eher so gerne schön reden, denke ich, manchmal schön reden wollen oder irgendwie mehr vom Gefühl her kommen. In der Bibel wird eben nichts beschönt. Paulus nennt hier ein bedrohliches Ereignis und sagt den Jüngern, den Ephesern ganz klar, er schwächt da auch nichts ab, sagt auch nicht irgendwie, Gott ist ein liebender Vater, das wird schon alles nicht schlimm sein, der wird sowas nicht zulassen und die Gnade Gottes macht das schon irgendwie und so weiter. So, er sagt, ich weiß, es kommen grausame Wölfe. Und Wölfe wird nochmal betont, grausam, also nochmal mit einem Adjektiv belegt. Ich weiß, es kommen Leute hier rein, die zerreißen, die zerstören, die töten, die zerstreuen, die nicht verschonen. Er sagt nicht vielleicht, möglicherweise, er sagt, ich weiß, dass es so kommen wird. Er beschönigt nichts und schwächt das auch nicht ab und sagt, naja, so schlimm werden sie nun auch nicht sein. Das sieht am Anfang vielleicht so aus, aber nachher ist es auch nicht so doll. Und er sagt noch konkreter, sie kommen sogar aus der eigenen Mitte. Also Menschen, mit denen man vielleicht was zusammen gemacht hat, mit denen man Gottesdienst gefeiert hat, die entpuppen sich jetzt als Irrlehrer, lehren verkehrte Dinge, ziehen Jünger ab. Und das sagen ja viele oder manche, dass Bürgerkrieg eigentlich der schlimmste Krieg ist. Und also wo der Feind nicht von außen kommt, von einem anderen Land, sondern eben aus dem eigenen Land. Und Paulus sagt, genau das wird hier passieren bei euch. Und trotzdem zeigt es aber auch in der sozusagen eigentlich etwas sehr Positives auf. Denn Gott warnt die Gemeinde hier vorher. Gott will eine starke, gesunde Gemeinde, die wachsam ist, die Prophylaxe betreibt, die vorbeugend betreibt, also die Zähne vorher putzt oder die ganze Zeit und nicht erst, wenn die, weiß ich nicht, fünf Löcher da sind, dass einem dann einfällt, Mensch, Prophylaxe wäre ja mal gut gewesen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Sondern Paulus will hier die Gemeinde vorher warnen und sagen, das darf gar nicht so weit kommen. Selbst wenn diese Menschen kommen, ihr könnt sie erkennen, aber ihr müsst wachsam sein, ihr müsst aufpassen, ihr dürft nicht blauäugig sein, nicht naiv, nicht kindisch, sondern ihr müsst aufpassen. Er will prophylaktisch arbeiten, also das, was die moderne Medizin eigentlich auch erkennt und tun will. Und auch etwas, das ist mir auch nochmal deutlich geworden, Gott kann sein Volk eben auch ganz konkret warnen. Das ist ja hier praktisch eine prophetische Aussage. Also Paulus, das konnte man ja gar nicht wahrscheinlich vorher wissen, sondern Paulus macht hier eine prophetische Aussage auf die Zukunft und sagt, diese bestimmten Dinge werden passieren. Und wir finden immer wieder zweierlei. Zum einen, dass wir meinen, ja gut, Gott spricht so allgemein durch die Bibel und vieles ist auch klar in der Bibel. Also ich muss ja jetzt nicht ein prophetisches Wort haben, um mir morgens die Zähne zu putzen oder irgendwas. Manche warten nur so auf prophetische Worte. Darf ich jetzt das machen und muss ich jenes machen? Viele Dinge hier stehen in der Bibel drin, Evangelisation und Hingabe. Da brauche ich nicht extra jede Woche ein neues prophetisches Wort. Das ist so. Das ist unser Standard. Das ist das, was sich einfach entwickeln soll. Trotzdem, auf der anderen Seite darf man nicht vom Pferd fahren und sagen, Gott redet immer nur allgemein. Immer nur irgendwie grundsätzlich, prinzipiell. Gott kann auch ganz konkret reden. Und das wird hier getan. Gott warnt sein Volk. Das zeigt mir aber auch seine Liebe. Gott lässt die Leute nicht einfach hier ins offene Messer laufen, sondern durch Paulus warnt er sie ganz konkret. Und die wissen, worauf sich einlassen. Leider gibt es genug Situationen, auch in der Kirchengeschichte und von vielen Gemeinden, wo Gemeinden eine ganze Menge gewusst haben und trotzdem weitergemacht haben und dann in viele, viele Schwierigkeiten reingetrudelt sind. Das ist traurig, aber Gott warnt. Gott zeigt die Dinge auf und wir können es wissen. In der Offenbarung 2, Vers 2, wird ja die Epheser-Gemeinde später nochmal von Johannes angeschrieben, also wahrscheinlich, was weiß ich, 50 Jahre oder 30 Jahre oder wie lange auch immer später. Er hat einiges auch auszusetzen, aber er sagt, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Das jetzt ganz konkret auf diese Situation bezogen ist oder ob es auch später nochmal Leute gab. Aber die Epheser waren in der Lage, das bescheinigt er ihnen hier, über Jahrzehnte falsche Leute zu erkennen, sie zu identifizieren, ihr Lehren zu erkennen und zu sagen, das sind Lügner, das ist falsch. Das heißt, die haben sich das über Jahrzehnte angenommen. Die haben nicht eine Woche später das wieder vergessen oder gesagt, naja, lass den mal reden, sondern sie haben da eine klare Konsequenz gezogen und haben darauf geachtet. Und an der Stelle haben sie richtig gehandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier in der Gemeinde, wie in jeder Gemeinde, Schwierigkeiten auftreten werden, Dinge passieren, die die Gemeinde schwächen, in welcher Form auch immer, das müssen ja nicht Irrlehrer sein, das können alle möglichen Beziehungskonflikte sein, das können Reibereien sein, von Persönlichkeitsstrukturen her bedingt. Das kann sein, dass ethische Maßstäbe auf einmal aufgeweicht werden, Sexualethik als Stichwort und. Und da bedeutet es, dass wir wachsam sind, Dinge nicht erst irgendwie versuchen, wieder gerade zu biegen, wenn die Sache schon gelaufen ist, sondern vorzubeugen, prophylaktisch zu leben und aufzupassen. Und das will eigentlich Gott. Wir sollen ja nicht Schwierigkeiten, alle möglichen haben, die gar nicht nötig wären. Das ist auch keine Prüfung von Gott, sondern wir sollen eben da auch aufpassen und vorsichtig sein und wachsam sein. Und das sagt Paulus eben hier. Darum wacht und geht dann weiter und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das bedeutet, dass Paulus auch sagt, ich habe das sicherlich auch besprochen mit den Einzelnen, aber vor allen Dingen will er damit sagen, ich habe auch keinen vergessen. Keiner darf vergessen werden. Jeder Einzelne wurde von Paulus aufgesucht, mit jedem Einzelnen hat Paulus geredet. Und ich muss sagen, da mache ich schon die Grätsche, wenn ich das hier so lese. Ja? Also jeden Einzelnen Nacht und Tag. Damit zeigt ja auch Paulus einer in der Wortwahl. Normalerweise sagt er Tag und Nacht. Das deutet schon darauf hin, dass einer wirklich immer irgendwie in Aktion ist. Aber Nacht und Tag zeigt eigentlich, das ist für Paulus absolute Priorität. Also da richtet er alles nach aus und im Zweifelsfall macht das eben auch nachts möglich ein Gespräch. So verstehe ich das hier. Keiner darf eben vergessen werden. Es geht um den Einzelnen und Paulus hat sich um den Einzelnen Mühe gegeben und er wollte, dass jeder Einzelne in Christus gegründet ist, dass jeder Einzelne tief in ihm verankert ist, dass er Veränderung und Wachstum erlebt und das hat für ihn ganz hohe Priorität. Er hat das nicht dem Zufall überlassen und Paulus hat sie aber auch ermahnt. Also hier steht deutlich, ich habe jeden Einzelnen ermahnt. Ermahnung ist ein bisschen ein schwieriger Begriff vom Griechischen her, bedeutet immer eigentlich ein größeres Ganzes, als wir es jetzt unter Ermahnen verstehen. Das ist ja für uns eher negativ, sondern es bedeutet auch immer Ermutigung. Also es bedeutet, dass jemand versucht oder dass Paulus versucht, die Leute näher zu Christus zu bringen, aber auch die Dinge, die dort noch nicht in Ordnung sind, die auch gerade zu biegen, zu ermahnen, aber immer mit der Ermutigung aus dem Heiligen Geist heraus, aus deinem neuen Leben heraus, was du hast, aus deiner Stellung in Christus heraus, kann diese Veränderung auch geschehen. Also die Ermutigung besteht, der Heilige Geist kann verändern. Du musst dich nicht mit deinem Stand, in dem du lebst, mit deinem Status zufrieden gehen, sondern es kann weitergehen. Und Paulus leidet darunter, wenn Christen da noch nicht so weit sind oder dort wieder zurückfallen. Er sagt den Galatern, um euch habe ich wieder Geburtswehen. So als würde ich euch nochmal eine Schwangerschaft durchmachen müssen mit euch, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ermahnung, also häufig im Neuen Testament, aber es hat auch diesen ermutigenden Charakter, dass Veränderung geschehen kann. Also Paulus lässt die Leute sich auch nicht darauf ausruhen und sagen, ich bin halt so, das ist meine Persönlichkeit, irgendwie meine Eltern waren schon so drauf und was weiß ich, sondern sagt, Veränderung ist möglich. Ich denke auch, dass wir manchmal so erleben, vielleicht auch manchmal schnell erleben, ja Mensch, Leute sagen, ach, um mich kümmert sich keiner, keiner achtet auf mich, keiner besucht mich. Das ist auf der einen Seite eine legitime Anfrage und Herausforderung an die Gemeinden. Ich habe mir mal gedacht, wenn ich so zurückblicke, jetzt nicht in dieser Gemeinde natürlich, wenn ich mir so zurückblicke, wer hat das gesagt? Und ich würde mal so sagen, wenn wir die jetzt wirklich beim Wort genommen hätten, hier mal Paulus-mäßig und gesagt hätten, okay, wir kümmern uns jetzt mal um dich im Sinne von Paulus. Und versuchen mal wirklich an deinem Charakter zu arbeiten, intensiv Jüngerschaft mit dir zu leben. Ich wette, 80% hätten gesagt, so habe ich das nur auch nicht gemeint. Ich wollte besucht werden, ich wollte, dass man mir Kaffee trinkt, ich wollte einfach nett angenommen sein. Aber jetzt so Veränderung, das will ich eigentlich gar nicht. Paulus hat aber diesen Anspruch. Er sagt, da bin ich dran, da wollte ich dran sein. Ja, stellt euch mal vor, Oliver würde jetzt als Gemeindeleitungsmitglied da nächste Woche einmal die Woche bei irgendeinem von euch um 3 Uhr nachts auftauchen und sagen, Mensch, tut mir leid, ich habe zu keiner anderen Zeit noch Möglichkeiten und jetzt müssen wir uns mal 2 Stunden unterhalten, Bibelarbeit machen, mal kurz durchgucken, wo Probleme sind im Charakter, die wir jetzt anpacken müssen vom Christsein her. Weiß ich nicht, ob wir da alle so begeistert wären oder ob wir das so sagen, ja, so stelle ich mir Christsein vor, so möchte ich angesprochen werden. Aber ich glaube, Paulus hier konnte das auch nur deshalb machen, weil er eine enorme Liebe zu den Leuten hatte, zu der Gemeinde damals, zu den Menschen in Ephesus. Das wird ja deutlich, die sind ihm ja weinend um den Hals gefallen, als er sagte, ich sehe euch nicht wieder. Also er hat das ganz sicher nicht ausgenutzt und war ganz sicher kein Machtmensch, der jetzt irgendwie Leute drängen und drücken und machen wollte, sondern er hat es aus Liebe und Anteilnahme heraus getan. Aber er hatte auch einen Anspruch. Er sagt auch hier, ich habe Tag und Nacht nicht aufgehört. Also er hat nicht gesagt, nach 2 Mal war Schluss, Der wollte nicht oder sagte, Mensch, mein Privatleben geht dich nichts an. Paulus hat nicht aufgehört, dran zu bleiben. Er hat das 3 Jahre durchgezogen mit den Leuten, hat gesagt, ich will, dass ihr in Christus wachst, weiterkommt. Ich will das nicht zulassen, dass ihr euch einfach auf dem Niveau ausruht, was unter dem Maßstäben der Bibel ist. Als nächstes, denke ich, sagt Paulus dann aber nochmal, worauf es ihm ankommt. Und das, denke ich, ist auch immer wieder wichtig zu verstehen. Und nun befehle ich euch in Vers 32, euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Paulus sagt eigentlich damit, ihr habt eine ganze Menge von mir gelernt, ihr habt viel mitgekriegt. Ich habe euch nochmal besonders hier ermahnt, wachsam zu sein, weil Probleme kommen, ganz sicher. Aber ihr könnt euch darauf vorbereiten, ihr könnt darauf richtig reagieren. Ich habe euch einzeln ermahnt, ich habe mich um den Einzelnen gekümmert, aber ihr könntet jetzt vielleicht denken, ja, wir brauchen aber dich, Paulus, weiter. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind klein, wir sind schwach, wir haben keine Ahnung, wir waren nicht auf einer Bibelschule, was auch immer. Und Paulus sagt, nein, ich befehle euch dem Wort Gottes, ich befehle euch Gott an. Gottes Wort kann euch aufbauen, kann euch auferbauen. Es reicht aus. Paulus entlässt sie sozusagen in die Selbstständigkeit, in die Mündigkeit und sagt auch nicht, ihr seid eigentlich noch unmündig oder wie auch immer, sondern er sagt, Gottes Wort reicht aus. Ihr habt Gottes Wort genauso, wie ich es als Paulus habe oder wer auch immer sonst es hat. Wenn ihr Gottes Wort habt, habt ihr eigentlich alles. Ihr müsst euch natürlich nach ausrichten, aber Gottes Wort baut eben auf. Und ich glaube, das brauchen wir auch wieder, weil Gottes Wort selber in uns als einzigen wirklich tiefes Fundament und Nachhaltigkeit legt, reinlegt und nicht nur kurzfristige Begeisterung und Erbauung. Wie so beim Hausbau, sagt er hier, soll aufgebaut werden. Hausbau dauert Zeit, das braucht festes Material. Und man sieht längst nicht jeden Tag leider die Fortschritte, manchmal wochenlang fast gar keine und ärgert sich. Aber dafür ist es am Ende stabil, wenn es aus dem richtigen Material gebaut ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir zu oft so ein bisschen hier mal eine Andacht und dort mal ein Bibelvers und da eine Kleinigkeit, aber systematische fehlt. Und ich merke es auch selber bei mir. Ich habe jetzt so den ersten Teil dieses Jahres, habe ich versucht mal wieder viel einfach in der Bibel zu lesen. Nicht so viel christliche Literatur, die auch gut ist. Und ich merke einfach, das ist nicht so, dass ich jeden Tag da Wunder was draus ziehe oder den Eindruck habe, Mensch, das regt mich richtig an. Aber ich merke, wie das von der Basis her tief in mein Leben reingreift, wie es alle andere Literatur nicht könnte. Wir haben bei uns in der Jugend, in der Gemeinde, gab es immer wieder Schwierigkeiten, weil die Jugend recht klein war und auch viele Gemeinden drumherum sind. Dann sind die zum Teil abgewandert, was ja auch im Prinzip okay ist. Aber es kam nie so richtig Jugendarbeit in Gang. Und wir haben aber doch recht viele Familien und es hat sich so entwickelt, dass eben über Teenie-Gruppe oder über die letzte Teenie-Gruppe doch auch mehr Jugendliche da waren. Und es war so, dass so vor 4 Jahren, sagten die mir jetzt jedenfalls, dass so es unmöglich war, so 10 Minuten irgendwie Andacht zu machen oder sowas. Mehr Konzentration, Interesse war nicht da, wie auch immer. Aber die sind dran geblieben, waren Leute auch von der Bibelschule da und haben im letzten Jahr systematisch den Heilsplan mit der Jugend durchgearbeitet. Also 1 Jahr lang geguckt, wie entwickeln sich die Dinge in der Bibel, haben also systematische Bibelarbeit gemacht und durchaus abendfüllend, also mal 1 Stunde oder 2. Und das hat richtig Früchte getragen, nicht am ersten Tag, aber die Jugend ist jetzt top, sage ich mal. Also es ist eine super Jugend, die sind fit drauf, einer nach dem anderen bekehrt sich. Gut, das sind Gemeindekinder natürlich, die haben sicherlich auch da Basis, jetzt werden im Juni 4 getauft. Die Gemeinde ist ganz begeistert von der Jugend und ich glaube, die haben einfach ein super Fundament da gelegt, 1 Jahr lang. Bibelstudium, sicherlich auch vorher, aber so dieses Jahr nochmal ganz bewusst genommen, wir wollen systematisch Bibel lehren. Nicht Andacht und hier gucken und ein bisschen, die haben auch Spielspaß, Spannung gehabt, keine Frage. Aber die haben ein Fundament gelegt und das zahlt sich jetzt aus. Ich wette, wenn da nicht irgendwas zwischenkommt, dass die Gemeinde da richtig ernten wird mit dieser Gruppe. Das sind 30 Leute ungefähr. Gut, Patinis sind dazugekommen, die müssen noch reinkommen. Die wollen jetzt missionarisch arbeiten, die wollen jetzt sehen auch, dass der Glaube nicht nur in der Bibel steht, sondern wie kann ich es umsetzen. Das finde ich klasse, das zeigt mir aber, was es bringt, wenn man an der Stelle engagiert sich einsetzt. Der letzte Punkt habe ich überschrieben, geben ist seliger als nehmen. Ich glaube, dass Paulus das einfach nochmal so ein Stück zusammenfasst, bindet also am Ende nochmal den Sack zusammen. Das ist also die Einstellung, ohne die es nicht möglich ist, letzten Endes Gemeinde gesund und stark zu bauen. Jesus sagt das mal programmatisch eigentlich auf den Punkt gebracht in Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also sagt, er gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich werde bedient, ich habe diese Einstellung, diese Art, oder ich diene, ich engagiere mich. Und Paulus fasst seinen Lebensstil hier zusammen, von der Konsequenz her: Ich habe anderen gedient, ich war für andere da, ich habe gegeben. Und das ist sicherlich nicht auf Geld bezogen gewesen, erstlich, sondern auf Zeit, auf seine Persönlichkeit, auf sein Bibelwissen, was auch immer. Und er sagt auch ganz, das finde ich auch interessant, das ist mir so richtig ins Auge gesprungen: Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Paulus sagt hier zweierlei. Erstens, Bedürfnisse sind richtig notwendig: Essen, Trinken, Kleidung, Dach über dem Kopf, was auch immer. 1. Timotheus 6, Vers 9 allerdings: Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also nicht Wohlstands-, Wellnessbedürfnisse, vielleicht noch durch Psychologie verstärkt, die sagt, wir brauchen alle möglichen Bedürfnisse, müssen erstmal befriedigt werden, damit wir dann einigermaßen glücklich sind. Sondern er sagt, und das ist sein Bestreben, für seine Bedürfnisse selber zu sorgen. Er sagt, ich habe geguckt, ich habe nicht überbordende Bedürfnisse, sondern Bedürfnisse, die einfach sich logischerweise ergeben. Aber ich habe mich, obwohl er es nicht musste, in diesem Fall ist er sogar über das hinausgegangen, er hätte ja durchaus zum Beispiel Geld oder Nahrungsmittel nehmen können, hat gesagt, die Bedürfnisse, die ich habe, da strebe ich es an, da für mich selber zu sorgen und damit umso freier zu sein zum Dienst für andere. Und das ist einfach die Frage auch an dich, und das fasst das ein Stück zusammen. Weswegen kommst du in die Gemeinde? Was sind für dich die Grundlagen deines Glaubens auch? Willst du bedient werden? Willst du, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden? Und Bedürfnisse sind oft wie ein Fass ohne Boden. Ja, also wenn man da reinkippt, die Leute sind trotzdem am Ende nicht zufrieden oder sagen, jetzt sind alle meine Bedürfnisse gestillt, jetzt kann ich aber richtig loslegen. Natürlich, die wichtigen sind, die grundlegend da sein müssen. Aber ich habe den Eindruck, dass es eine der Hauptverschiebungen der letzten Jahre in unserer evangelikalen Freikirchen ist, dass immer mehr in Richtung Bedürfnisorientiertheit gegangen wird. Die Bedürfnisse müssen befriedigt werden und so weiter. Und das eben verstärkt durch unsere Gesellschaft, Wellness, Wohlstand und auch Psychologie, so ein Stück, die das untermauert. Aber das klappt nicht. Paulus sagt hier einen ganz anderen Weg. Für meine Bedürfnisse habe ich selber geguckt. Und ihr werdet feststellen, in den Gemeinden auch, die Spannungen, die entstehen, sind oft durch Leute bedingt, die alle möglichen Bedürfnisse haben. Und alles Mögliche muss die Gemeinde für sie erfüllen, die aber selber trotzdem nie weiterkommen. Immer unzufrieden, immer leer bleiben. Und ich kenne das von meinen Kindern, kennt ihr auch von euren wahrscheinlich. Nehmen wir mal an, Sonntagmittag, die Kinder, was haben sie für ein Bedürfnis? McDonald's. Ja, also dieses Bedürfnis wird sofort befriedigt. Wir fahren zu McDonald's, jeder kriegt da seinen Chickenburger oder was auch immer. So, die Kinder sind begeistert, strahlen über beide Ohren und Stunde später fängt das Gemuffle an. Wir möchten was Süßes. Dann denkt man, naja gut, jetzt gibt's ein paar Kekse, ist ja Sonntagmittag und so weiter. Dann denkt man, Mensch, jetzt sind die Kinder, und wie ist es dann mit den Kindern? Die sind dann 6 Monate zufrieden, kommt nie wieder Gemeckere, alle Bedürfnisse sind befriedigt. Ist das so? Also bei uns ist es so, spätestens am Abend kommt, wir wollen einen Film sehen, wir wollen Wii spielen, wir wollen was weiß ich. Das ist, wenn man jetzt jedes Bedürfnis befriedigen würde, da käme man gar nicht hinterher. Das ist ja Wahnsinn. Und so ist es auch ein Stück, sicherlich bei Erwachsenen anders, aber ein Stück weit so auch. Wir können Bedürfnisse nicht komplett befriedigen, schon gar nicht, wenn sie sozusagen von der Wohlstands-Wellness-Gesellschaft uns aufoktroyiert werden oder einfach geprägt werden davon. Und Paulus sagt hier, das ist nicht mein Ding. Meine Bedürfnisse habe ich versucht, selber damit klarzukommen, dafür selber zu arbeiten und aber für andere da zu sein. Das war Paulus also ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sichtweise. Und diese Sichtweise, die ist, glaube ich, entscheidend und die fasst alles zusammen. Wenn ich die Sichtweise nicht habe, dann werde ich nicht evangelisieren, dann werde ich nicht in Hingabe leben, dann werde ich nicht dieses Interesse an Gemeinde haben. Das ist eine ganz grundlegende Grundsatzentscheidung, so wie Jesus sie auch für sich getroffen hat. Damit möchte ich im Wesentlichen schließen, nur ganz kurz am Ende sagen, der letzte Punkt wäre, könnte man viel sagen, Gebet. Paulus entlässt die also nicht ohne Gebet, kniet mit ihnen nieder, zeigt damit auch die Unterordnung, dass Gott eben alles in allem ist. Ich fasse kurz zusammen, ich hoffe, ihr könnt, habt das so, euch ein bisschen gemerkt. Kannst du das nochmal so, diese Zusammenfassung da reinbringen? Also eine verspätete Abschiedspredigt, und wir haben diese am Anfang diese Punkte gesehen, dass Paulus ganz viel Liebe für die Gemeinde hat, ganz viel Interesse an dieser Gemeinde hat, aber auch jetzt nicht mitleidig reagiert und sagt, ihr Ärmsten, Mensch, was soll aus euch werden, sondern er erwartet, dass sie im Glauben vorwärts gehen und das weiterführen, was da gelegt wurde an Fundament. Er zeigt ihnen die Wichtigkeit von Vorbild auf und er zeigt ihnen die Notwendigkeit von guter und stabiler Leitung auf. Und dann teilt er so ein bisschen ein und sagt, die kommen jetzt wahrscheinlich gerade nicht, das wäre noch so eine Zusammenfassung, Teilt ihn auf, wo ordnet ihr euch so ein? Von eurer persönlichen Sicht plus eins, ich bin so halb dabei, guck mal hier, mach mal da, aber nicht so richtig. Plus zwei wäre, ich bin ganz dabei, heißt aber, das muss mit Qualität gefüllt werden, das wäre plus drei, wirklich gottdienend. Plus vier habe ich mal so gedacht, dann wirklich auch in Schwierigkeiten. Also auch dann, wenn es schwieriger, problematischer wäre, das sind schon die nächsten Folien dann. Und dann eben diese Punkte, die er als ganz wichtig für gesundes Gemeindewachstum sieht, wo er sagt, Evangelisation ist ein wichtiger Punkt oder steht ganz vorne eigentlich die Hingabe des Einzelnen, dass er sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, dass er hinkommt und sagt, nochmal die Gemeindeleitung anspricht, ihr seid die Aufseher, ihr seid vom Heiligen Geist eingesetzt, dass er sagt, seid wachsam, Leute, es kommen Wölfe, es gibt Probleme, es wird Schwierigkeiten geben, aber ihr könnt ihnen früh genug begegnen. Ihr sollt prophylaktisch arbeiten und nicht, wenn die Katastrophe hereingebrochen ist, dann jammern, sondern vorher handeln und gucken. Er geht von der Betreuung des Einzelnen aus, den er wirklich erleben will, dass der wächst. Er betont das Wort Gottes als etwas, was uns mündig und autark und kraftvoll macht und uns auch von Menschen so ein Stück löst, auch von Paulus hier. Paulus sagt, ich befehle euch jetzt, ich bin nicht mehr da, aber ich befehle euch dem Wort Gottes an. Und er fasst es zusammen, glaube ich, in diesem Begriff oder in diesem Wort, geben ist seliger als nehmen. Es geht nicht darum, dass Bedürfnisse da sind, die jetzt alle möglichen befriedigen sollen, sondern er sagt, ich gebe. Und damit kommt man eigentlich selber auch, das ist ja auch die Erfahrung, die Paulus gemacht hat und die viele Christen machen, dann werde ich eigentlich selber am zufriedensten, dann erlebe ich am meisten, dann geht es mir gut, dann bin ich selig. Seligpreisungen, erinnern uns an die Bergpredigt, die beziehen sich ja nicht nur auf den Himmel, dass wir dort selig sind, sondern hier schon auf die Erde und als letztes zusammengefasst sicherlich auch das Gebet. Damit möchte ich schließen und wünsche euch auch in vielleicht schwierigen Zeiten in der nahen Zukunft, dass ihr dranbleibt, vielleicht auch als Gemeindeleitung so diese Punkte verinnerlicht und sagt, okay, an denen wir uns auch ein Stück orientieren, dann sind wir eine gesunde Gemeinde. Und ich glaube auch, dass man nicht alle acht Punkte, wenn das jetzt so diese acht waren vielleicht, dass man auch nicht sagen kann, ja gut, Punkt 1 und 3 interessiert uns, 2 und 4 finden wir auch gut, aber und die anderen Punkte interessieren uns nicht. Ich glaube, man kann es nur im Gesamten sehen. Es muss alles irgendwo in diese Richtung marschieren. Amen.